Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Internet Economics Veranstaltung heute. Nochmal sozusagen, um Sie zurückzuholen, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Wir haben uns in der letzten Stunde beschäftigt mit dem Thema Netzeffekte, also digitale Güter, und dann sind wir zu Netzeffekten übergegangen. Was ist das Besondere an Netzeffektgütern? Nun, das Besondere besteht darin, dass der Nutzen, ja, den Sie haben, wenn Sie so ein Netzeffekt gut anwenden, nutzen, dass der davon abhängt, wie viele andere Anwender oder Konsumenten eben ein solches Produkt, ein solches Gut ebenfalls nutzen. Also ein ganz einfaches Beispiel wäre die Verwendung von so einem Produkt wie Microsoft. Microsoft Windows XP, das Office-Paket, da steigt der Nutzen dadurch, dass andere Konsumenten eben auch dieses Produkt, dieses Gut nutzen. Dann haben wir gesagt, es gibt direkte und indirekte Netzeffekte. Auch das können wir an diesem Microsoft-Beispiel uns ganz gut vor Augen halten. Die direkten Netzeffekte, die resultieren immer daraus, dass wir verbesserte Kommunikationsfähigkeiten haben. Also wenn viele Anwender den gleichen Standard eben nutzen, können wir entsprechend einfacher kommunizieren. In dem Fall wäre es einfacher, beispielsweise die Word-Formate, die im Doc-Format vorliegen, entsprechend untereinander auszutauschen. Das wäre der direkte Netzeffekt. Und der indirekte Netzeffekt war eben der, dass wir sagen, mit der Verbreitung eines Gutes, eines Standards, nimmt auch das Angebot an Komplementärgütern zu. Also könnten wir uns etwa vorstellen, für Windows XP Anwendungssysteme wäre so eine Möglichkeit. Oder weitere Tools für einen Standard wie XML. Und in dem Moment, wo es mehr Komplementärgüter zu einem solchen Standard gibt, in dem Moment steigt auch wiederum der Nutzen für das ursprüngliche Produkt, was wir betrachten. Das sind die indirekten Netzeffekte. Ja, und es gibt einige Konsequenzen, die man daraus ableiten kann, aus dieser Existenz von Netzeffekten. So hatten wir uns in der letzten Stunde etwa damit beschäftigt, dass wir gesagt haben, es handelt sich um sogenannte Winner-Takes-It-All-Markets, was nichts anderes heißt, als dass Netzeffektmärkte so eine Tendenz haben, hin in Richtung eines Monopols zu gehen. So ein Beispiel wäre Microsoft. Wenn Sie sich erinnern, es gab früher noch eine Vielzahl von Wettbewerbern, also im Bereich Tabellenkalkulation, Lotus 1, 2, 3 wäre so was gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, im Bereich Textverarbeitung wäre es WordPerfect vielleicht gewesen. Diese ganzen Konkurrenten sind alle mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Der einzige Konkurrent, der praktisch übrig geblieben ist für Microsoft in den vielen Gebieten, in denen die Firma tätig ist, ist im Wesentlichen die Open-Source-Community mit ihren Produkten wie eben OpenOffice beispielsweise, wie dem Firefox-Browser als Alternative zum Internet Explorer oder Linux natürlich als Betriebssystem. Ja, woran liegt das unter anderem, dass Netzeffektmärkte so Richtung Monopol tendieren? Das werden wir uns hier weitere nochmal anschauen. Auf warum eigentlich Netzeffektmärkte häufig mit Start-up-Problemen zu kämpfen haben. Ein Start-up-Problem, ich hatte das bereits mal angeführt, dieses Beispiel, würde nun etwa auftreten, wenn eine junge Firma, vielleicht eine Menge von Darmstädter Studenten, versucht, eine Softwarefirma aufzumachen, die vielleicht ein besseres Produkt entwickelt, als es bei Microsoft, das Microsoft getan hat. Ja, stellen wir uns vor, Ihnen wäre das jetzt gelungen. In dem Moment würden Sie vor einem heftigen Start-up-Problem stehen. Das Start-up-Problem, das haben Sie natürlich, jetzt könnten Sie einwenden, das haben Sie praktisch immer. Ja, also egal, in welchem Bereich Sie ein Unternehmen gründen würden, haben Sie natürlich das Start-up-Problem in dem Sinne, dass Sie auf den Markt kommen wollen. Ja. Also wenn Sie jetzt nun beispielsweise, mir fällt jetzt kein schönes Beispiel ein, ich gucke nach rechts und schaue und sehe diese alte Tafel. Also wenn Sie jetzt anfangen wollten, irgendwie ganz moderne Tafeln oder wie auch immer zu entwickeln, auch dann haben Sie natürlich ein Start-up-Problem. Oder wenn Sie irgendwelche Möbel entwerfen, Mode entwerfen, haben Sie immer ein Start-up-Problem. aber sie haben ein wesentlich größeres Startup-Problem in dem Moment, in dem sie sich auf einem Netzeffektmarkt bewegen. Und da kommt eben die Metapher dieses Pinguineffekts zum Tragen, der dafür ganz gut passt. Ja. Der Pinguineffekt besagt Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Menge von Pinguinen, ja, die stehen hier oben am Rand von einer Eisscholle. Ja. Da unten schwimmen eine Menge von Fischen herum, da gibt es Raubfische, ja, die könnten die Pinguine fressen. Und da gibt es eben auch kleinere Fische, die könnten wiederum Nahrung für die Pinguine sein. Jetzt ist es wohl tatsächlich in der Natur beobachtbar, hier stehen also eine Menge von Pinguinen rum. Ja. Und jetzt überlegen die sich einzeln, ja, springen wir runter, gehen das Risiko in Kauf, um eben Nahrung zu bekommen, oder lassen wir es lieber? Und das Phänomen, was dort beobachtet wird, ist, entweder bleiben die alle oben stehen, weil sich keiner traut, oder in dem Moment, wo einer sich traut und runterspringt, um fischen zu gehen, ja, springen alle anderen hinterher. Ja, das ist die Metapher von dem Pinguineffekt. Und die Analogie zum Thema Standard annehmen oder nicht annehmen, ist natürlich eine ganz analoge. Ne? Wenn ich jetzt ein neues Softwareprodukt auf den Markt bringe, bringt Ihnen das vielleicht einen gewissen Basisnutzen. Und jetzt stellen wir uns vor, der Basisnutzen von diesem Produkt wäre höher als das, was Microsoft anbietet, dann sind wir noch überhaupt nicht über das Startup-Problem hinweg, weil das Produkt eben auch einen Netzeffektnutzen hat. Ja, zumindest Microsoft kann seinen Kunden auch einen Netzeffektnutzen anbieten. Ja, und jeder Einzelne, wenn ich jetzt so ein Produkt anbiete, von Ihnen kann sich jetzt ja fragen, wie werden denn meine Kommilitonen entscheiden? Ja? Werden sie auch dieses neue Produkt kaufen und annehmen? In dem Moment wird es irgendwann auch mal Netzeffektnutzen generieren. Oder verhält sich jeder so, dass er sagt, ich weiß nicht, ob meine Bekannten, Freunde, Kommilitonen jetzt diese neue Software kaufen werden. Ich warte erstmal ab und entschließe mich nicht zu springen, um das mal wieder in dieses Bild zu setzen. Ja. Und das ist so die Erklärung dafür, dass das Startup-Problem bei allen Unternehmensgründungen praktisch der Fall ist, aber in dem Moment, wo Sie auf einen Netzeffektmarkt sich bewegen und dort versuchen, entsprechend in den Markt reinzukommen, werden Sie es in aller Regel besonders schwierig haben und häufig eben vor dem Problem stehen, dass Sie entsprechend an der kritischen Masse hier scheitern könnten. Andersrum formuliert haben natürlich die Anbieter von Netzeffektgütern, die eine installierte Basis haben, ja, etwa Microsoft, haben natürlich einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil gegenüber den Newcomern, gegenüber den Startups. Was könnten Sie sich denn vorstellen, wäre eine Strategie, jetzt mal aus Sicht eines etablierten Softwareunternehmens, das schon im Markt drin ist, ja, das also seinen Kunden Netzeffekte anbieten kann. Was wäre denn eine Strategie für so ein etabliertes Unternehmen, um diesen Wettbewerbsvorteil beizubehalten, aufrechtzuerhalten? Was würden Ihnen denn da für Strategien einfallen? Was könnten Sie sich denn vorstellen? Ja? Ja, prinzipiell könnte man sich das vorstellen, genau in dem Moment, in dem sozusagen ein Wettbewerber auf den Markt tritt, dass man sagt, okay, ich gehe mit den Preisen runter, ja, um sozusagen gar keinen Anreiz für die Kunden zu schaffen, zu diesem Wettbewerber zu gehen. Wäre eine denkbare Alternative, wird aber, wenn ich das richtig sehe, in der Praxis nicht eingesetzt. Bislang nicht. Denkbar wäre es, ja. Okay, ja, das ist eine pragmatische Variante, die sehr häufig tatsächlich durchgeführt wird. Man kauft den potenziellen Wettbewerber einfach auf. Na, die Softwareindustrie ist einer der Branchen, die im Bereich Unternehmensübernahmen ganz vorne dran ist. Ja, das ist also ein sehr häufig genutztes Strategieinstrument, richtig? Ja. Eine weitere Strategie ist die, dass man sozusagen bewusst proprietäre, also herstellerabhängige Standards dort einbaut und schafft. Also dass sie beispielsweise, dass sie es auf diese Weise in dem Moment, wo sie herstellerabhängige Features in ihre Software einbauen, was folgt daraus für den Konkurrenten, der am Markt aufstrebt? Er wird es relativ schwer haben, dann selbst kompatible Produkte dazu anzubieten. Also wenn Sie ein spezifisches Format haben, in dem Sie nun etwa Ihre Dateien, Ihre Dokumente abspeichern, hat es eben ein Konkurrent entsprechend schwer, eine kompatible Software herzustellen. Und das ist also einer der Lehren aus der Netzeffekt-Theorie, die eben sagen, dass die kleineren Unternehmen, die haben also immer ein Interesse an offenen Standards. Weil in dem Moment kann eben ein kleineres Softwarehaus, ist eben in der Lage, ein komplementäres Produkt anzubieten zum Marktführer. Während bei den großen Softwarehäusern, Klammern auf, auch wenn sie ihren Kunden häufig was anderes erzählen, Klammer zu, durchaus auch häufig Vorteile daraus erwachsen können, dass diese großen Softwarehäuser proprietäre, also herstellerabhängige Standards verwenden, um eben sozusagen selbst alleine dem Kunden Netzeffekte anbieten zu können. Und Netzeffekte anzubieten heißt auf dem Markt einfach Wettbewerbsvorteile zu haben. Aber das ist immer so ein Punkt, den man da praktisch im Kopf haben muss. Umgekehrt, der Kleine ist natürlich immer daran interessiert, an offenen Standards, an einer offenen Standardisierung in den verschiedensten Bereichen. Ja, das war der Pinguin-Effekt. Lock-in und Switching-Costs sind eng damit verbunden. Wenn erstmal ein Unternehmen, gerade in der IT-Branche, den Marktstandard gesetzt hat, zeigt die Erfahrung, dass es in der Regel zu einem Lock-in kommt, der auch ganz schwer überwunden werden kann. Ein Beispiel oder vielleicht sogar das prägnanteste Beispiel, das mir im Moment einfällt, ist betriebswirtschaftliche Standardsoftware, auch ERP-Software, für Enterprise Resource Planning Software genannt. Also, wenn ein Unternehmen erstmal SAP R3 am Laufen hat oder SAP MySAP am Laufen hat, wird der Kunde kaum noch von dieser Softwarelösung zu einem Konkurrenten wie Oracle wechseln. Das findet also sehr, sehr selten statt. Warum? Einfach deswegen, weil diese Switching-Costs, diese Umstellkosten, Anschaffungskosten, Einführungskosten für die Software, Hardware, Software-Schulungen, einfach so immens groß, dass ein potenzieller Vorteil, der sozusagen aus der Nutzung des Konkurrenzproduktes erwachsen könnte, in der Regel geringer sein wird als eben die immens hohen Umstellkosten. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben vielleicht eine Mannschaft IT-Personal, die ihre SAP-Software betreibt. Das sind richtige Spezialisten, die Sie dort beschäftigen. Es gibt nur ganz wenige Leute, die gleichzeitig in der Lage wären, vielleicht eine Oracle Applications-Lösung zu betreiben. Die müssten komplett umgeschult werden. Das sind so Punkte, warum man sagt, okay, wenn man sich dann mal als Kunde jetzt für die eine Welt entschieden hat, in Deutschland und Europa sehr häufig die SAP-Welt, in den USA finden sie auch sehr viele Oracle Applications Implementierungen, gibt es so eine Art Lock-in-Effekt in diese eine Lösung rein. Ja, da wird sich dann also nicht mehr allzu viel entsprechend bewegen. Und da, um aus diesem Lock-in herauszukommen, hat die SAP vor nicht allzu langer Zeit so ein SAP-Übergangsprogramm gestartet, ja, wo es also dann darum ging, die Firmenkunden zu gewinnen, die ursprünglich PeopleSoft oder JD Edwards Software genutzt hatten. Also die Konstellation war ja die, JD Edwards ist irgendwann von PeopleSoft aufgekauft worden Und PeopleSoft wiederum ist irgendwann von Oracle aufgekauft worden. Alles direkte Konkurrenten der SAP im Bereich betriebswirtschaftliche Standardsoftware. Und weil die eben genau diese Erfahrungen gemacht haben, alle diese Softwarehersteller, mit diesen hohen Switching-Kosten, der Tendenz, dass wenn man ein Kunde ein Produkt A hat, auch bei A eben bleibt, haben sie eben entsprechend versucht, Anreize zu setzen, um aus dieser Situation, dass die Kunden jetzt von JD Edwards-Lösungen oder von PeopleSoft-Lösungen verunsichert sind, daraus dann praktisch Kapital zu schlagen, ja, in dem Sinne, dass sie denen entsprechende Anreize geliefert haben, nun zu SAP überzuwechseln. Ne, indem sie eben Teile der Lizenzgebühren erlassen haben. Da gibt es völlig widersprüchliche Aussagen jetzt darüber, wie viel wirklich erlassen worden sind, wie viele bei den Wartungsgebühren erlassen worden sind. Aber auf jeden Fall haben sie denen kräftige Finanzanreize entsprechend gegeben, um eben umzuwechseln. Wenn man ehrlich ist, wenn man nicht wirklich direkt mittendrin steckt, muss man immer mit etwas unsicheren Zahlen zurechtkommen. Deswegen haben wir das hier in dieses Skript auch entsprechend vorsichtig reingeschrieben, dass eben laut Aussagen der SAP das entsprechende Programm ein Erfolg war. Das werden Sie immer wieder lesen, ja, wenn Sie solche Bewertungen der eigenen Strategien in Presseerklärungen finden. Und laut Aussagen der SAP, so vorsichtig müssen wir es ausdrücken, sind also aufgrund dieses Programms 485 Unternehmen letztendlich hin zur SAP gewechselt. Für uns einfach ein ganz interessanter Case insofern, als dass dieses Fallbeispiel, denke ich, ganz gut aufzeigt, dass dieser Login existiert und dass dann ein Anbieter, um diesen Login aufzubrechen, eben dahin gehen muss, dass er vielleicht diesen entsprechenden Kunden finanzielle Anreize gibt, um eben aus der etablierten Lösung entsprechend auszubrechen. Ja, viele Standards befinden sich im Wettbewerb zueinander. Wir hatten das schon kurz gesehen bei dem Beispiel der Winner-Takes-It-All-Märkte. Und wir haben hier eben ein paar Beispiele mal hier aufgezeigt, die Ihnen im Wesentlichen Folgendes zeigen sollen. Einmal gibt es Winner-Takes-It-All-Märkte und zum Zweiten ist eine Kernbotschaft, die wir hier haben, dass sich nicht immer der beste Standard durchsetzt. Also, ich nehme mir vielleicht mal hier diese Beispiele mit der Tastatur und dieses Beispiel mit TCP/IP wähle ich hier mal heraus. Was wir hier auf so einem Notebook drauf haben, wenn Sie sich hier die Tastatur anschauen, ist eine sogenannte QWERTY-Tastatur. Dieses QWERTY kommt daher, dass Sie dann einfach in der oberen Zeile hier die Buchstaben haben, Q, W, E, R, T, Z in der deutschen Tastatur und Y bei der amerikanischen. Das ist also nichts anderes als die Anordnung dieser Tastatur. Wo kommt die her, diese Anordnung der Tastatur? Das ist irgendwie historisch bedingt. Es gab dann mal in der Urzeit, gab es mal diese Typenrad-Schreibmaschinen, ja, die dann da irgendwie, sie haben auf eine Taste gedrückt, dann kam irgendwie so ein Ding davor und hat dann den Buchstaben aufs Papier gedrückt. Und die Idee von dieser QWERTY-Tastatur war einfach die Tasten so anzudrücken, ja, so anzuordnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger sich irgendwie überschneiden, sozusagen minimiert wird. Das war also der Ursprung von dieser QWERTY-Tastatur. Und jetzt, auch wenn wir jetzt keine alle miteinander, ich natürlich auch nicht, Experten auf dem Gebiet sind, können wir uns ja vorstellen, wenn das Zielkriterium war, der Anordnung der Tasten, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das auch die optimale Anordnung ist, um schnelles Schreiben zu ermöglichen, relativ gering ist. Insofern haben sich da einige Wissenschaftler dann damit beschäftigt und haben bessere Tastaturanordnungen entwickelt, die ein schnelleres Schreiben ermöglichen. Da kam so eine Dvorak, hieß das, glaube ich, ein Alternativvorschlag heraus. Ne? Damit hätte man schneller schreiben können, aber wir haben natürlich einen Login-Effekt in eine solche Tastatur. Ne? Und was ist dabei herausgekommen? Letztendlich waren die Switching-Costs Die Wechselkosten zu dem neuen Standard wurden als hoch angesehen. Die Marktteilnehmer konnten sich nicht koordinieren und alles ist etwa beim Alten geblieben. Das ist ein ganz anschauliches Beispiel dafür, denke ich. Oder TCP/IP setzt sich gegen die OSI-Initiative durch, Open Systems Interconnection. Was lernen wir aus der Geschichte? Ich hatte sie in der letzten Stunde schon mal angedeutet. Was lernen wir hieraus? Aus diesem Fall lernen wir im Grunde genommen das, was da unten steht, dass sich nicht immer der technisch beste Standard durchsetzt. Ich sagte es bereits letzte Woche, viele Informatiker werden Ihnen sagen, dass das OSI letztendlich die technisch überlegenen Netzwerkprotokolle waren. Da konnten Sie mit Standards wie FTAM, File Transfer Access and Management, konnten Sie viel mehr machen, als Sie etwa mit FTP konnten. Aus irgendwelchen Gründen, die Protokollschichten waren technisch nach irgendeinem Kriterium besser. Aber der Standard hat sich nicht durchgesetzt. Die Kosten für die Produkte damals waren zu hoch. Und in dem Moment, in dem ein Anwender nicht mehr daran glaubt, dass sich so ein Standard auch durchsetzen wird, wird das auch nicht mehr tun und umgekehrt. Das ist eine Art self-fulfilling prophecy. Wenn die Anwender glauben, ein Standard setzt sich durch, werden sie gemäß Pinguin-Effekt auf diesen Standard setzen. Wenn sie es nicht glauben, werden sie entsprechend die Finger davon lassen. Und irgendwann, nachdem es dann großen Hype gab mit diesem OSI, verloren die Benutzer so ein wenig den Glauben, dass sich dieser Standard durchsetzen wird. Und erst langsam kam dann TCP/IP durch, dadurch, dass dieses Protokoll einfach auf allen Unix-Rechnern zunächst einfach mit drauf war, und zwar für die Anwender kostenlos mit drauf war. Und dann kam halt so Anfang, Mitte der 90er Jahre dann eben der Siegeszug des World Wide Web und basierte eben alles auf diesem TCP/IP-Protokoll. Und da hatte sich dann der vermeintlich technisch schlechtere Standard, hatte sich entsprechend durchgesetzt. Oder noch ein anderes, gerade aktuelles Beispiel für die Wettbewerbe zwischen Standards. Da geht es jetzt um die Standards zur Abspeicherung von Office-Dokumenten. Da gibt es eben zwei Initiativen. Die OpenXML-Initiative ist die eine. Das OpenXML ist praktisch das Format, in dem Microsoft Office ihre Daten, ihre Dokumente entsprechend ablegt und speichert. Und weil es da in der Vergangenheit Kompatibilitätsprobleme gegeben hat und die Konkurrenzunternehmen oftmals Schwierigkeiten hatten, dieses Format entsprechend zu verstehen und selbst anzuwenden, gab es eine Gegeninitiative oder gibt es eine Gegeninitiative, Open Document nennt sich die. Open Document ist beispielsweise Kernbestandteil von der Open Office Lösung, also von dieser Open Source Software. Und daran sind nun wieder viele Unternehmen beteiligt, also im Sinne von so einem Standardisierungskonsortium. Standardisiert ist dieses Open Document etwa von der ISO, der International Standardization Organization, sowie von OASIS. Und dieser sozusagen Wettbewerb zwischen diesen Standards, der atmet so ein wenig den Geruch Microsoft gegen den Rest der Welt, zeigt aber auch ein bisschen in die Richtung, was wir gerade vor einer Viertelstunde ungefähr besprochen hatten, dass gerade der Marktführer auf so einem Netzeffektmarkt eben häufig Interesse daran hat, auch seine eigenen proprietären Standards zu verteidigen, und selbst nicht unbedingt ein Interesse daran hat, dass die ganze Welt sozusagen offen ist und jeder praktisch mitspielen kann. War natürlich auch dieses Thema proprietäre Standards, gerade Microsoft, war, wie die meisten von Ihnen, glaube ich, auch, denke ich, auch mal wissen, Gegenstand von vielen Rechtsstreitigkeiten. Also Microsoft ist immer wieder von der Europäischen Union verklagt worden, weil sie sozusagen durch ihre proprietäre Standards setzen und durch die Bündelung von Produkten, ja. Also wenn Sie sozusagen als Kunde Office kaufen, installierten sich alle möglichen Produkte mit dazu. Windows Media Player war so ein Beispiel, dass Sie eben durch diese Integration dann letztendlich den Wettbewerb behindern würden. Ja, den Wettbewerb behindern würden. Und der Hintergedanke war letztendlich der, weil man könnte ja anders argumentieren, na gut, der Kunde kann ja auch entsprechend diese automatisch zusätzlich installierten Produkte kann er eigentlich auch wieder wegwerfen. Also insofern wird ihm eigentlich nichts weggenommen. Aber die EU-Kommission störte sich eben an folgendem Tatbestand, nämlich daran, dass genau diese Policy ja dazu führt, ja zu einer gewissen Verhinderung von Innovationen. Und Verhinderung von Innovationen insofern, als dass genau dieser proprietäre Einschlag, der in der Strategie oftmals zu beobachten ist, eben dazu führt, dass potenzielle Wettbewerber oder potenzielle Unternehmen, die entsprechend komplementäre Software für die Microsoft-Welt entwickeln können, dies in einem nicht mehr so guten Maße tun können. Ne, und sozusagen die Welt dann oftmals von Microsoft regiert wird und die Anreize eben nicht mehr da sind, für andere Unternehmen dort einzusteigen, was in der Regel innovationshemmend sein wird. Ne? Schauen wir uns im Folgenden nochmal ein Beispiel an. Wenn wir so bei dem Thema Wettbewerb von Standards bleiben, wie eben ganz häufig dazu sozusagen, wer als erstes die Gunst der Stunde nutzt, wird häufig auch mal auch der Gewinner im Standardisierungskrieg sein. Ne? Denken Sie an sowas wie diese QWERTY-Tastatur. Ne? Wir haben hier, das ist aus einem Paper von Arthur entnommen, zunächst mal ein einfaches Beispiel, das erklären soll, warum sich häufig auch nicht optimale Technologien durchsetzen kann, was wir hier beschrieben haben mit einem Login-Effekt in eine inferiore Technologie, also eine suboptimale Technologie. Das einfache Beispiel lautet hier, Anwender stehen vor der Entscheidung, ob sie einem Netzwerk A oder einem Netzwerk B beitreten. Wobei das Beitritt zum Netzwerk A und Netzwerk B, das müssen Sie sich jetzt für sich übersetzen, einfach, dass Sie sagen, okay, ich wähle eine Technologie A oder eine Technologie B oder einen Standard A oder einen Standard B. Die Gruppe der Leute, die den Standard A nutzt, ja, vielleicht jetzt Open Document, bilden das Netzwerk Open Document und die den anderen nutzen, bilden das Netzwerk des anderen. Was sagt uns diese Abbildung hier? Also stellen Sie sich vor, die Anzahl der bisherigen Nutzer ist null, also keiner nutzt eine entsprechende Technologie bislang. Dann würde in dem Fall der Nutzen des Beitritts zur Technologie A hier einen Gewinn von 10 Geldeinheiten führen, wenn Sie beim Netzwerk B beitreten, zu 4 Geldeinheiten. Sind schon 10 User dabei, hier zu 11 und hier zu 7. Ne? Also sind noch, und so weiter und so fort, sind noch keine Nutzer einem Netzwerk beigetreten, so werden sich die ersten Nutzer entsprechend für das Netzwerk A entscheiden. Das Problem ist aber nun, wenn ab 40 Teilnehmern, ja, also hier kippt die ganze Geschichte dann, wenn ab 40 Teilnehmern sich Netzwerk B mehr Nutzen stiften würde, werden sich die neuen Nutzer weiterhin für Netzwerk A entscheiden. Ne? Weil wenn sie sich anfangs für A entschieden haben, dann kommt man sozusagen hier bei dem Nutzenwert für Netzwerk B nie auf diese höheren Werte, sondern man hat immer hier dieses Kalkül. Ne? In diesem einfachen Beispiel wollte Arthur einfach zeigen, dass es häufig sozusagen am Anfang festgelegt wird, in einer frühen Zeit der Entwicklung von Standards, der Etablierung von Standards, welcher Standard sich durchsetzt. Arthur hat noch ein weiteres Denkmodell durchgeführt, das ich persönlich für noch etwas spannender und klarer halte, was die Frage angeht, wie können wir erklären und prognostizieren, ob sich ein Standard durchsetzt und wenn dann welcher Standard sich durchsetzt. Also stellen wir uns wieder vor jetzt, wir hätten zwei verschiedene Technologien A und B oder zwei verschiedene Standards. Es gibt Netzeffekte für alle die User, die Standard oder Technologie A nutzen, und es gibt Netzeffekte für alle Nutzer, die Standard oder Technologie B nutzen. So, und jetzt gibt es zwei Typen von Nutzern, die sogenannten R-Agenten und die sogenannten S-Agenten. Ja, das sind also Nutzertypen. Ja, Nutzertypen, so mit der die Intention ist jetzt zu sagen, okay, die R-Agenten präferieren grundsätzlich die eine Technologie und die S-Agenten präferieren grundsätzlich eine andere Technologie. Und dieses Präferieren der einen oder anderen Technologie, das wollen wir hier jetzt sozusagen definieren als einen höheren Basisnutzen stiften, was ja praktisch letztendlich das Gleiche ist. Der Gesamtnutzen einer Technologie für jeden Agenten ist die Summe einerseits aus seinem Basisnutzen und andererseits aus seinem Netzeffektnutzen. A ist nun also, dieses A-Index R, das müssen wir aufpassen, ist also der Basisnutzen, den der Agent R der Technologie A zuspricht. Ja, und dieses AS wäre nun der Basisnutzen, den der Agent S der Technologie A zuspricht. Ja? Und das dann entsprechend für die Technologien B. So, die R-Agenten, also der eine Nutzertyp, ja, für den R-Agenten gilt, dass die Technologie A einen höheren Basisnutzen als B hat. Also der präferiert A. Ja, das ist das, was hier hinten steht. Also der Basisnutzen von A ist für ihn größer, für diesen R-Agenten, als der Basisnutzen der Technologie B. Okay? Für die S-Agenten gelte nun annahmegemäß das Umgekehrte. Also Technologie B hat für diese S-Agenten einen höheren Basisnutzen als die Technologie A. Ne? Basisnutzen von B für S ist größer als der Basisnutzen der Technologie A für S. So, das ist nur der Basisnutzen, also der Nutzen, der anfällt, wenn kein anderer Nutzer die entsprechende Technologie auch einsetzt. So, und jetzt haben wir hier Netzeffektnutzen. Und dieser Netzeffektnutzen, der wächst nun annahmegemäß linear mit der Anzahl der Nutzer. NA, das sind die Anzahl der Nutzer der Technologie A. Und NB ist die Anzahl der Nutzer der Technologie B. Das würde nun bedeuten, für die Technologie A, suche ich hier meine Maus, da ist sie, für die Technologie A gilt, dass der Netzeffektnutzen von A sich eben zusammensetzt aus der Anzahl der Leute, der Anwender, die diese Technologie nutzen, multipliziert ja mit einem bestimmten Faktor, ne, der sozusagen jetzt spezifisch den Nutzenzuwachs pro Anzahl des nächsten Users, also eine Art Grenznutzen darstellt, ne, für den Agenten R. Ne? Und analog gilt das Gleiche dann für diese drei Ausdrücke, die ich hier gerade anklicke. Ne? So, und jetzt hat Arthur ein Simulationsmodell aufgebaut, in dem einfach der Zufall entscheidet, ob jetzt ein Agent R oder ein Agent S jetzt sich entscheidet für einen Standard A oder für einen Standard B. Ja, und es ist klar, dass wenn wir jetzt die erste Entscheidung treffen würden, also wir würden jetzt eine Zufallszahl ziehen entsprechend, und da würde rauskommen, dass der R-Agent als erstes entscheidet. Ja, es gibt noch keine installierte Basis, also noch keine Netzeffekte. Dann würde der eben entsprechend sich für Technologie A entscheiden. Und wenn der Zufallszahlengenerator eben herauswirft, dass der Agent S sich jetzt entscheiden muss, würde Technologie B gewählt werden. Ne? Der Agent wählt eben, eigentlich klar fast, ne, die Technologie, den Standard, die ihm den größten Gesamtnutzen bietet. Ja? Also jeweils entsprechend Summe, Basisnutzen plus Netzeffektnutzen. Ne? Er nimmt so eine lineare Funktion da an, so ähnlich wie wir sie am Anfang dieses Kapitels Netzeffekt hier hatten, ne, wo wir sagten, okay, es gibt da einen Punkt an der Ordinate. Dieser Punkt an der Ordinate ist praktisch der Basisnutzen und von dort geht es dann linear hoch mit dem entsprechenden Netzeffektnutzen. Ne. Also beide Agententypen R und S, ja, wenden hier ein solches Kalkül an. So, und hier ist mal so eine Abbildung drin für die Ergebnisse, die bei der Anwendung eines solchen Simulationsmodells immer wieder zu finden waren. Hier nochmal das als Wiederholung, das hatten wir schon auf der letzten Seite. Also die R-Agenten haben eine Präferenz für Technologie A und die S-Agenten für Technologie B. Wir beginnen also mit der Simulationsbetrachtung praktisch hier. Und im ersten Schritt würde nun der Zufallszahlengenerator vielleicht herauswerfen, dass ein R-Agent entscheidet. Das macht sich dadurch deutlich, dass hier die Kurve zunächst mal hier nach oben geht. Und das steht hier sozusagen A. A führt hier dann sozusagen, weil zunächst wird ein R-Agent gezogen und diese R-Agenten entscheiden sich eben für diese Technologie A. Dann kommen hier dazwischen mal so ein paar B-Agenten, ne, das heißt ein paar S-Agenten, das heißt die Technologie B setzt sich hier dann immer stärker durch. Und interessant sind hier diese beiden Schwellwerte, dieser hier und dieser hier. Was sagen die aus? Die sagen aus, dass wenn hier ein solcher Schwellwert überschritten wird, ja, oder hier überschritten wird, dass wir einen Lock-in-Effekt haben. Und in dem Fall, in diesem Simulationslauf, würde das hier stattfinden und wir haben hier einen Lock-in-Effekt in die Technologie B. In die Technologie B hinein. Technologie B wird von dem Agententyp S oder von dem Anwendertyp S sowieso präferiert. Aber hier haben wir dann so viele Nutzer der Technologie B, dass die Technologie B auf einmal auch für den R-Agenten vorteilhaft ist, weil nämlich in dem Fall die Netzeffekte, ja, die Technologie B nun dem Agenten R stiftet, größer sind, ja, als der Basisnutzenverlust, den er dadurch erleidet, dass er ja eigentlich der Technologie A einen höheren Nutzen beimisst. Das wäre sowas, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Beispiel von der kleinen Start-up-Firma, die eben so ein Alternativprodukt zu Microsoft entwickelt und wo wir dann sagen, ja, die Software ist eigentlich besser als die Microsoft-Technologie, höherer Basisnutzen, aber wir bewerten eben den Netzeffektnutzen entsprechend höher. Insofern entscheiden wir uns weiterhin sozusagen in der Microsoft-Welt zu bleiben. Das ist das, was hier entsprechend mit diesem Simulationsmodell gezeigt wird, ne, dass dann in aller Regel sich sozusagen eine Technologie durchsetzt gegen die andere und dann haben wir eben auch einen solchen Lock-in-Effekt, einen Lock-in-Effekt und eine solche Technologie. Und wenn wir das hier mit dem Beispiel Technologie A und Technologie B haben, ja, zeigt das auch wieder die Richtung, dass es so Richtung Winner-Takes-It-All-Märkte entsprechend reingeht. So, das wären so ein paar Grundlagen hier zum Thema Netzeffekte, zum Thema digitale Güter. Und diese Grundlagen und Prinzipien, die werden wir nun in den folgenden Kapiteln brauchen. Zunächst mal brauchen wir sie in dem Kapitel Ökonomische Prinzipien der Musikindustrie, Kapitel 2. Und dann eben in dem Kapitel 3 geht es dann weiter mit ökonomischen Prinzipien der Softwareindustrie. Ne? Also kommen wir jetzt praktisch zu diesen anwendenden Kapiteln. Im Bereich der Musikindustrie haben wir hier eine Dreiteilung der Gliederung, die wird uns jetzt auch, die Musikindustrie wird uns jetzt, schätze ich, so vier Doppelstunden so ungefähr um den Dreh herum beschäftigen. Wir werden beginnen mit dem Thema Grundlagen. Da wird uns der Gerrit Pohl im Folgenden, weil er das ein sehr, sehr guter Kenner dieser Materie ist, wird er uns einiges erzählen zur Musikindustrie, insbesondere zur digitalen Musikindustrie. Im Anschluss daran werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Preisstrategien und Kooperationen für die Musikindustrie. Und schließlich werden wir uns relativ ausführlich auch, wenn wir behandeln, das Thema Kopierschutz, Digital Rights Management Systeme, Techniken und eine ökonomische Bewertung. Und da würde ich jetzt dem Gerrit Pohl gerne das Wort übergeben, der uns jetzt hier eben diese grundlegende Einführung geben wird. Vielen
Dank. Guten Morgen auch nochmal von mir. Ja, wie gesagt, der Professor Buchsmann hat schon gesagt, zunächst mal ein paar grundlegende Einführungen in den Bereich der Musikindustrie. Die Musikindustrie ist von der Digitalisierung auch sehr, sehr stark betroffen. Da hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Deswegen ist das eine sehr, sehr spannende und interessante Industrie, auch im Rahmen dieser Vorlesung. In dem ersten Teil, wie gesagt, zunächst einige Basisgrundlagen dazu, wie diese Industrie eigentlich aufgebaut ist und was so die Charakteristika sind. So, hier zunächst mal ein paar Literaturhinweise. Wenn Sie noch weitere Literatur möchten oder das ein oder andere Paper nicht finden können, können Sie mich jederzeit auch sehr, sehr gerne kontaktieren. Die Musikindustrie mal ganz grundsätzlich als Definition. Wenn von der Musikindustrie so im Fokus der Medien manchmal so die Rede ist, dann denkt man eigentlich in der Regel immer nur an Plattenfirmen, an die Labels. Man denkt, die Musikindustrie ist Warner Music oder ist Sony Music. Die Musikindustrie ist aber eigentlich ja streng genommen ein Teilbereich der Musikwirtschaft. Und die Musikwirtschaft wiederum umfasst quasi alle Aktivitäten von Wirtschaftsbetrieben oder auch Privatleuten, die in irgendeiner Weise damit zu tun haben, aus Musik Ertrag zu erzielen. Ja, also es ist relativ weit gefasst. Das ist die Musikwirtschaft im Ganzen. Die Musikindustrie, also die Musikwirtschaft, teilt sich danach auf in vorgelagerte Märkte, in einen Kernbereich und in nachgelagerte Märkte. Die vorgelagerten Märkte sind zum Beispiel hier die Musikverlage oder der Instrumentenbau. Ja, also die Branche, die dafür sorgt, dass die Rolling Stones überhaupt Musik machen können, weil es ohne Gitarre schlecht aussehen würde, die zählen zum vorgelagerten Markt zum Beispiel. Oder auch Audioträgerhersteller, die zum Beispiel sich mit der Rohstoffproduktion für Tonträger auseinandersetzen, die Vinyl gießen etc. Oder auch sowas wie Musikpädagogik, Gesangsunterricht, das sind alles so vorgelagerte Märkte der Musikwirtschaft. Der eigentliche Kernbereich sind die Tonträgerhersteller und die Plattenfirmen, die also eben wirklich die Künstler aufbauen, die Musik produzieren und noch am Markt verkaufen. Sowie die Verwertungsgesellschaften, die wir gleich noch kennenlernen werden, Künstler und Textdichter und die Veranstaltungsbranche gehört auch zum absoluten Kernbereich der Musikwirtschaft. Denn mit Konzerten, mit Tourneen wird ja sehr, sehr viel Geld verdient. Die Rolling Stones zum Beispiel verdienen mit Konzerten ein Vielfaches dessen, was sie mit Tonträgerverkäufen erzielen. Das ist für die eine ganz, ganz wichtige Branche, die sehr, sehr viele Millionen Dollar abwirft. Ja? Und deswegen ist diese Veranstaltungsbranche ein ganz elementarer Bestandteil. Das darf man immer nicht dabei vergessen. Es sind nicht nur die Plattenfirmen, sondern auch Veranstalter, Live-Konzerte, all das gehört dazu. Die nachgelagerten Märkte schließlich sind zum Beispiel Diskotheken. Diskotheken deshalb, weil dort Musik aufgeführt wird, an den Kunden gebracht wird, beziehungsweise für diese öffentliche Aufführung auch Lizenzen fällig werden. Oder auch der Handel ist auch ein nachgelagerter Markt, wo dementsprechend die Produkte aus dem Kernbereich dann verkauft werden. Das also mal so zur groben Struktur der Musikindustrie und der Musikwirtschaft. Kurz zu den Begrifflichkeiten, wer ist alles ein Marktteilnehmer dieser Musikindustrie? Zum Beispiel Autoren und Textdichter. Das definiert sich dann entsprechend so, man muss ja so einen Musiktitel erstmal komponieren. Sonst hat man keine Melodie, ohne Melodie hat man keinen Song. Und wenn man nicht gerade Instrumentalmusik macht, braucht man auch noch einen Songtext. Ja? Also der Beruf des Textdichters ist durchaus noch aktuell. Mal ein Beispiel, Elton John schreibt zum Beispiel keinen einzigen Text selbst, sondern hat einen eigenständigen Textdichter dafür, der ihm bei jedem Album, für jeden Song die dementsprechenden Texte schreibt. Ja? Und Komponist ist dementsprechend auch ein eigenständiger Beruf. Ne? Es gibt also Leute, deren Beruf es ist, Hits zu schreiben und die auf Halde vorzulagern. Wenn zum Beispiel Britney Spears sagt, sie möchte jetzt nach den jüngsten Eskapaden wieder in das Geschäft zurückkommen, dann braucht sie einen Hit. Ja? Jetzt ist Frau Spears aber normalerweise nicht besonders gut darin, ihre Songs selber zu schreiben. Ja? Sowas wie Oops, I Did It Again käme ihr nicht in den Sinn. Aber dafür gibt es Profis, die das dementsprechend haben. Das heißt, es gibt große Datenbanken mit bereits fertig vorproduzierten Melodien und Songs, ja, die dementsprechend dann an die Künstler verkauft werden. Da überlegt man sich, was könnte gerade gut passen, welcher Sound ist gerade gut. Man braucht einen möglichst einfachen Text, den die Zielgruppe auch verstehen kann, nicht wahr? Und das sind dementsprechend die Autoren und die Textdichter. Diese Kombination sorgen quasi für den Rohstoff der Musik. Und dann gibt's die ausübenden Künstler und Interpreten. Das sind dann die dieses Songmaterial zum Beispiel dann auch singen. In dem Fall wäre das Britney Spears. Es ist aber natürlich naheliegend, dass der Autor, der Textdichter und der ausübende Künstler auch ein und dieselbe Person sein können. Ja? Also Bob Dylan zum Beispiel ist das alles zusammen und noch viel mehr. Gut, die Musikverlage wiederum übernehmen alle wichtigen Verwertungsrechte und Nutzungsrechte der jeweiligen Komposition. Und die haben auch das Recht an den Kompositionen und an den Texten. Wenn also jemand eine Coverversion von einer Komposition oder einem Text machen möchte, dann muss er dafür bei einem Musikverlag die Rechte einholen. Ja? Große Plattenfirmen haben in der Regel auch eigene Musikverlage, wo diese Rechte halt gehalten werden. Schlussendlich die Tonträgerfirmen, natürlich ganz wichtig, die gucken wir uns auch gleich noch an. Die Tonträgerfirmen sind dafür verantwortlich, Künstler aufzubauen, überhaupt erstmal Künstler zu finden, neue und alte Talente zu entdecken, Musik zu produzieren und dann dafür zu sorgen, dass sie in irgendeiner Weise auch gekauft wird beziehungsweise auch bekannt wird. Und die Tonträgerfirmen haben in der Regel die Rechte an den Masterbändern. Das ist ein Unterschied zur Komposition und zum Text. Also Komposition und Text sind ja quasi zunächst mal auf dem nicht hörbar. Es ist ein Notenblatt und es ist ein Textblatt, wo man das hat. Und dann geht irgendein Produzent ins Studio, mit den Rolling Stones zum Beispiel, und nimmt neue Songs auf. Und wenn er dann eines Tages damit fertig ist, wenn diese LP also steht, dann haben wir ein Masterband und von diesem Masterband werden im Endeffekt die Tonträger hergestellt. Ja? Und an diesem Masterband hält in der Regel die Plattenfirma wiederum das Recht. Ja? Dann haben wir noch die Verwertungsgesellschaften. Man will ja als Künstler irgendwie auch geschützt sein und wissen, was passiert eigentlich bei der Musik. Weil Musik wird natürlich einerseits gekauft, aber sie wird ja auch häufig öffentlich aufgeführt. Sie wird im Radio gespielt, auf Diskotheken gespielt oder sie läuft bei YouTube im Hintergrund zu irgendeinem Home-Video. Und auch das ist eine öffentliche Aufführung von Musik. Die will vergütet werden. Dafür gibt es spezielle Verwertungsgesellschaften, die darüber wachen, dass dafür für so eine Nutzung dementsprechend Beträge abgeführt werden. Dann haben wir noch die Phonoverbände, auch die gucken wir uns gleich noch im Detail an. Und schlussendlich natürlich auch noch den Handel, denn irgendjemand muss ja die Musik auch an den Kunden bringen. Das läuft normalerweise so, dass die Musikindustrie nicht selber an den Kunden Musik verkauft. Das machen die nicht. Man kann nicht bei Warner Music eine Platte kaufen. Aber Warner Music verkauft seine Produkte, also Tonträger, in jeglicher Form an den Handel. Und dort kann man dementsprechend als Kunde die Musik kaufen. Also der Handel ist auch ein wichtiger Bestandteil dieser Musikwirtschaft. Plattenfirmen lassen sich grundsätzlich unterteilen in sogenannte Major Companies und Independent Labels. Fangen wir mit der Major Company zunächst mal an. Major Companies gibt es insgesamt derzeit 4 Stück. Das ist Warner Music, das ist Sony BMG, die waren früher mal getrennt, sind dann aber irgendwann mal fusioniert worden. Das ist Universal und das ist die EMI. Das sind so die 4 großen Musiklabels, die wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen kennen werden. Diese Major Companies machen alle Schritte von der Akquise bis zur Auslieferung komplett in-house. Das heißt, die haben diese ganzen Produktionsprozesse alles bei sich innerhalb des Unternehmens am Laufen. Das kann zum Beispiel bedeuten, sie haben eine eigene Artist- und Repertoire-Abteilung. Das sind die Leute, die dafür sorgen müssen, um die nächsten Coldplay zu finden. Das sind so solche Talent-Scouts. Ja? Die gehen in die Clubs und gucken sich neue Bands an und wenn sie das Gefühl haben, das könnte ein guter sein, dann heben die mal kurz den Finger und sagen, komm doch mal mit zu uns, vielleicht können wir aus dir ja mal was machen. Also diese ganze Künstlerakquise machen die bei sich. Auch die Produktion läuft in der Regel bei einer Major Company immer in-house. Das heißt, die haben häufig eigene Presswerke. Bei Bertelsmann ist das zum Beispiel Sonopress. Das ist ein riesengroßes Presswerk, eine Tochter von Bertelsmann. Und da werden dementsprechend alle Tonträger von Sony BMG zum Beispiel gepresst. Ja? Und das machen die also alles innerhalb ihres eigenen Unternehmens. Auch die Vermarktung und der Vertrieb, zwei ganz elementare Sachen, werden immer jeweils in-house gesteuert. Das heißt, wenn ein neuer Künstler da ist, der hat eine neue Platte, dann gibt es dafür eine eigene Marketingabteilung mit sogenannten Promotern, deren Aufgabe es ist, den Künstler medienwirksam zu präsentieren. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass die Kontakte zu Musikzeitschriften haben, zu den Fernsehsendern haben, zu den Tageszeitungen haben und die also in der Regel dann davon unterrichten, unser Künstler hat eine neue Platte, hör dir das mal an, möchtest du ein Interview darüber machen oder sonst was in der Art. Und das machen auch die Plattenfirma selber, ganz gezielt eine eigene Marketingabteilung. Und die haben auch einen kompletten Vertrieb, eine eigene Logistik. Das heißt, da wird dann geguckt, welcher Handelspartner bekommt welche Tonträger in welcher Menge, wie viel haben die noch, wie viel werden die demnächst brauchen, wie viel müssen wir noch ausliefern oder wenn es eine Rücklieferung gibt, weil zum Beispiel 100 CDs übergeblieben sind, dann wird das auch alles im Vertrieb dementsprechend geregelt. Ja, also es sind wirklich ganz große Unternehmen, die das alles dementsprechend in die Hand nehmen. Weiteres Kriterium von Major Labels ist noch, dass die international agieren und eine Muttergesellschaft haben. Ja, man kann also sagen, es gibt also eine internationale Zentrale, zum Beispiel sitzen die in London oder die sitzen irgendwo in Amerika. Ja, also es ist der Mutterkonzern und der Mutterkonzern steuert die Geschicke der jeweiligen Landesgesellschaften. Es gibt ja zum Beispiel Sony BMG in der Schweiz, es gibt Sony BMG in Deutschland und für Warner Musik gilt dasselbe. Und die gibt es deswegen in jedem Land, weil natürlich zu jedem internationalen Künstler, also Britney Spears zum Beispiel, wird in allen Ländern dieser Welt verkauft. Ja, das ist so ein globaler Künstler. Das heißt, da gibt der Mutterkonzern vor, wir haben jetzt eine neue Britney Spears-Platte und es ist Aufgabe der Landesgesellschaften, diesen Künstler auch im jeweiligen Zielland auch zu vertreiben. Ja, teilweise natürlich mit einer gewissen Verspätung, aber grundsätzlich ist das so. Dann gibt es aber auch natürlich in jedem Land einen nationalen Markt. Ja, also mit nationalen Künstlern, die dementsprechend nur in Österreich erfolgreich sind oder die jetzt nur in Deutschland existieren, wie zum Beispiel wir sind Helden. Ja, wir sind Helden, sind in Amerika nicht interessant, wohl aber in Deutschland. Und das ist auch so ein bisschen Aufgabe der deutschen Landesgesellschaften, ihre nationalen Künstler dementsprechend zu vermarkten. Jetzt hatten wir ja gerade gehört, dass die Major Labels ganz schön groß aufgestellt sind, auch ganz schön breit aufgestellt sind, weil die, wie gesagt, alles innerhalb ihres eigenen Hauses machen können und eine relativ große Möglichkeit haben, da die Prozesse optimiert in der Musikproduktion zu verfolgen. Independent-Labels sind so ein bisschen das Gegenteil davon. Ja, also ein Independent-Label, eine unabhängige Plattenfirma, die also nicht von einer Muttergesellschaft weisungsabhängig ist, ist im Grunde, das kann eine ganz kleine Plattenfirma sein, jemand hat eine ganz kleine sympathische Plattenfirma oder auch eine etwas größere Plattenfirma, die sind aber anders organisiert. Zunächst mal, was sind so die wichtigsten Independent Labels, die es gibt? V2, Sanctuary, Rough Trade, das sind alles so Labels mit Tradition oder auch Play It Again Sam. Also alles so kleine Independent Labels, die zum Teil aber sehr, sehr große Stars rausgebracht haben. Der Werkschaffungsprozess unterscheidet sich nicht von denen bei den Majors. Das heißt, auch ein Independent-Label muss gucken, was habe ich für einen Künstler, was hat er für Songs, mit welchen Produzenten schicke ich ihn ins Studio und was kommt dann dabei raus. Das heißt, das unterscheidet sich überhaupt nicht. Wo aber ein Unterschied ist, ist in den Bereichen Distribution, Marketing, Logistik. Ja? Das sind Sachen, die können Independent-Labels in der Regel nicht stemmen, weil sie dafür die personellen Kapazitäten nicht haben und auch das Budget nicht haben. Das heißt, im Independent-Bereich werden in der Regel nicht umwerfende Verkaufszahlen erreicht. Die sind okay für die Labels und für die Künstler, aber es rechtfertigt nicht den Aufbau einer eigenen Marketing-Division, die jetzt von früh bis spät nichts anderes macht, als die Künstler dementsprechend in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dafür gibt es dann halt externe Dienstleister, Agenturen, die zum Beispiel sagen, wir machen die Promotion für Sanctuary und Rough Trade. Ja, das sind also professionelle Agenturen, die dementsprechend genauso viele gute Kontakte haben wie die Major Labels. Das machen sich die Indies zunutze und beauftragen dann eben diese Agenturen mit der Vermarktung. Oder auch das Pressen. Es wird in der Regel kein Independent-Label ein eigenes Presswerk haben. Das können die gar nicht leisten, sich gar nicht leisten, die Produktionskosten dafür, überhaupt so eine Fabrik erstmal hinzustellen. Aber die können dann zum Beispiel zu so einem Werk wie Sonopress gehen bei Bertelsmann und sagen, bitte drucke, presse uns 5000 Einheiten der neuen Platte von XY. Also das wird alles dementsprechend ausgelagert. Es gibt teilweise aber auch schon den Fall, dass sich Major-Labels, Independent-Labels, also auch mal gegriffen haben und haben die bei sich so eingegliedert, ja, also innerhalb der Major-Struktur eingegliedert. Mute und Labels, das sind zwei sehr bekannte Firmen, bei Mute sind zum Beispiel Depeche Mode und Nick Cave unter Vertrag, die sind bei der EMI untergegliedert. Kann sich jemand die Motivation eines Major-Labels vorstellen, warum man sich ein kleines Independent-Label schnappt? Jemand eine Idee? Also warum sollte ich als Major Company, der normalerweise sich mit Superstars beschäftigt, mir jetzt irgendein kleines Independent-Label nehmen? Ah, die Antwort, Die sind zum Teil innerhalb der Struktur noch unabhängig, rechtlich gesehen, können aber dementsprechend die ganze Konzernstruktur nutzen von den Major Labels, also solche Presswerk oder auch Promotion oder sowas in der Art. Ja. Es ist sogar so gewünscht von den Majors, dass die ihre gekauften Indies oder ihre angegliederten Indies, besser gesagt, möglichst freilaufen lassen. Und zwar ist das der Grund liegt darin, die Independent Labels haben oftmals ein viel besseres Gespür für die neuen Musiktrends. Ja, weil die viel näher am Musikleben dran sind. Eine Major Company, die in der Regel doch damit beschäftigt ist, die internationalen Künstler nach vorne zu pushen, ja, vernachlässigen häufig den nationalen Aufbau von Künstlern. Ne? Und das machen die Independent Labels besser. Und wenn so ein Independent Label irgendwann mal so eine gewisse Größe erreicht hat, zum Beispiel Wir sind Helden gefunden hat, ja, die bei dem Independent Label erst hochgekommen sind und bei diversen Majors vorher abgeblitzt worden sind, dann kann das für das Major-Label irgendwann mal attraktiv sein, diesen Verlust, dass man selber nicht so eine große Ahnung hat, was jetzt gerade in Berlin-Mitte in den Clubs hip ist, an diese kleinen Labels auszulagern, die das aber tun, deren Kerngeschäft das auch ist. Ja, und deswegen macht man das schon mal ganz gerne. Gut, wir hatten gerade ja auch schon uns über die Verwertungsgesellschaften unterhalten. Die bekannteste und die wichtigste ist die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführung und mechanische Vervielfältigungsrechte. Die GEMA ist auch immer wieder Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Aber was macht die GEMA? Die GEMA, ganz offiziell, soll die Urheber schützen und die Wahrnehmung seiner Rechte im Rahmen der GEMA-Satzung wahren. Und die kümmern sich also insbesondere darum, dass, wenn ein Werk eines GEMA-Mitglieds, man muss also bei der GEMA Mitglied werden als Künstler, wenn das öffentlich aufgeführt wird, ja, dann werden Lizenzeinnahmen dafür fällig, die an die GEMA abgeführt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Radiosendung habe und ich spiele da irgendeinen Künstler, dann muss ich dafür an die GEMA was bezahlen. Das ist GEMA-pflichtig, sofern der Künstler in der GEMA drin ist. Mitglieder sind Musiker, Komponisten und Verleger. Und die GEMA beschränkt sich dabei nicht nur so auf sowas wie Radios oder sowas in der Art, sondern kümmert sich mittlerweile auch um das Internet. Das heißt, wer ein Webradio hat, ja, die ja nun durchaus noch aus dem Boden schießen, es sind im Rahmen dieser Webradios, also dieser Online-Radios von Leuten, die in der Regel von Fans für Fans gemacht werden, die einfach mal ihre Musik spielen, die sie gut finden, für vielleicht 10 Leute. Da hat der eine oder andere schon mal von einer GEMA einen freundlichen Brief bekommen, dass er urheberrechtlich geschütztes Material da spielt, dass das eine öffentliche Aufführung ist und dementsprechend GEMA-Gebühren dafür fällig werden. Ja, das hat schon so manches Webradio wieder zum Erliegen gebracht dementsprechend. Und darum kümmert sich halt die GEMA.
Wie ist denn da mal beizukommen? Weil, wie schon gerade gesagt, es spielt ja im Moment aus dem Boden, es gibt ja Tausende von Streams. Wie kommt die GEMA daran?
Also es gibt da zwei Jobstellen für, die sich darum kümmern. Also die Netze werden quasi durchsucht nach und nach und dann wird halt geguckt, Wo sendet der dieses Webradio? Kann man den irgendwie ausfindig machen? Ist der bei uns angemeldet? Viele haben sich mittlerweile ja auch angemeldet, weil die das mittlerweile wissen, dass das sonst unangenehm werden kann. Und wenn derjenige nicht angemeldet wird, wird er diskret darauf hingewiesen, dass eine Anmeldung mal ganz schnell fällig ist. Wenn jemand das nicht macht, dann geht der Rechtsapparat los. Ja? Also ich kann das solche sagen, dass beim Rolling Stone gibt es auch ein Webradio in der Community, die haben das selber auf die Beine gestellt, ne? Und die sind jetzt ordnungsgemäß angemeldet, allerdings mit zweijähriger Verspätung. Ja? Und die haben von der GEMA irgendwann auch mal so einen kleinen Klaps bekommen, nach dem Motto, hey Freunde, jetzt meldet euch mal an, sonst gibt's aber was. Und das haben die dann gemacht, dann war es auch gegessen. Die sind dann noch relativ kulant. Ja? Aber wenn man sich partout weigert, sich anzumelden, dann kann das auch schon mal unangenehm werden. Also in der Regel schon, weil die haben ja so eine Mindestvergütung dann von 500 Euro pro Jahr und bei der Menge an Webradios lohnt sich das irgendwann schon. Außerdem ist es die Aufgabe der GEMA. Ja, so ein Webstream ist eine öffentliche Aufführung. In ihrer Satzung sagen sie, sie schützen ihre Mitglieder davor, ja, dass jemand ungerechtfertigt die Werke aufführt. Also es ist auch die Aufgabe der GEMA, wenn es neue Formen der Aufführung gibt, dafür zu sorgen, dass das dementsprechend vergütet wird. Ob die nun wollen oder nicht, aber sie müssen das machen und sie machen das auch. Und das läppert sich schon durchaus mal zusammen. Da kommt schon einiges an Geld rein. Ja, das macht die GEMA. Dann gibt es noch die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Hängt mit der GEMA auch ein bisschen zusammen. Und die kümmern sich um Zweitverwertungsrechte der Künstler, wenn zum Beispiel ein Song auf eine Compilation eingefügt werden soll oder wenn so ein Song als Soundtrack verwendet werden soll, solche Geschichten. Dann kommt die GVL und möchte dafür ganz gerne Geld haben. Die kümmern sich auch um die Interessen der Filmproduzenten von Musikvideos zum Beispiel oder von Tonträgerherstellern. Ja, das macht so die GVL. Also die nehmen so die ganzen Zweitverwertungsrechte, wenn man einen Song einmal hat. Was kann man damit alles machen? Wie gesagt, Soundtracks, Compilations etc. oder für Werbespots, Jingles, irgendwie sowas in der Art. Da kommt ja die GVL und das Inkasso wird von der GEMA dementsprechend auch durchgeführt. Das heißt, die GEMA kassiert für die GVL und führt das dann wiederum an die GVL ab, die es wiederum an ihre Mitglieder überträgt. Ja. Die deutschen Phonoverbände stehen auch häufig im Mittelpunkt des Interesses der Öffentlichkeit. Warum, werden wir gleich sehen. Was machen die deutschen Phonoverbände? Die deutschen Phonoverbände sind so der zentrale Ansprechpartner der Akteure des Musikmarktes, ja, wenn man Mitglied beim Phonoverband ist. Man kann also bei den deutschen Phonoverbänden genauso Mitglied werden, wie man es bei der GEMA werden kann oder auch nicht, in diesen Verband also eintreten oder auch nicht. Sie repräsentieren derzeit die Interessen von ungefähr 1000 Tonträgerherstellern. Also schon ein Marktanteil von ungefähr, ja, wenn die GEMA spricht, dann spricht sie meistens so für 90% des deutschen Musikmarkts, so kann man es ungefähr sagen. Ja. Also das sind halt in dem Verband drin und es gibt halt einige Plattenfirmen, die expresses Verbes nicht in der GEMA, bei den deutschen Phonoverbänden angegliedert sein wollen, weil die mit der Hauspolitik zum Beispiel nicht einverstanden sind. Aber die überwiegende Mehrheit der Tonträgerhersteller ist in der GEMA. Die GEMA hat drei Unterorganisationen. Es gibt zum einen den Bundesverband der phonografischen Wirtschaft. Das ist so ein Wirtschaftsverband der Musikindustrie und sorgt vor allen Dingen über politische Lobbyarbeit, dass sich das Urheberrecht zum Beispiel mal ändern könnte. Hat man ja mitbekommen, so der zweite Urheberrechtskorb damals, da war der Bundesverband sehr aktiv drin, hat gesagt, das muss alles verschärft werden. Der will also dafür sorgen, dass seine Mitglieder auch politisch dementsprechend von ihren Interessen her vertreten werden. Ne? Also typische Lobbyarbeit. Die deutsche Landesgruppe der IFPI, der internationalen Phonoverbände wiederum, hat eigentlich eher zur Aufgabe, sich mit Verbrechensbekämpfung auseinanderzusetzen. Also alles, was mit Raubkopien zusammenhängt und mit der Verfolgung von Raubkopierern und all das, das macht die deutsche Landesgruppe der IFPI. Ne? Und dann gibt es natürlich auch nach dieser sehr restriktiven Seite noch die gute Seite, das ist die deutsche Phonoakademie. Akademie sagte schon, das ist so ein gemeinnütziges Kulturinstitut der phonografischen Wirtschaft. Da soll der musikalische Nachwuchs gefördert werden, indem zum Beispiel Weiterbildungsmaßnahmen finanziert werden oder indem man bestimmte Einrichtungen ein bisschen noch mitfinanziert, wo man sich als Musiker weiterbilden kann. Ja, das sind solche Sachen. Und wer hätte noch nicht von dem Echo gehört, dem Echo-Preis, den die deutsche Phonowirtschaft immer verleiht, einmal im Jahr in Berlin. Ja, auch sowas machen die und verleihen dann an die berühmtesten Künstler oder an die bekanntesten Künstler irgendwelche Preise. Ja, das machen die dementsprechend. So sind die deutschen Phonoverbände organisiert. hat er ja gesagt, dass ohne den Handel natürlich keine Musik in irgendeiner Weise an den Kunden kommt. Ja, wie gesagt, die Musikindustrie verkauft selber in der Regel keine Musik, sondern hat ihre Handelspartner. Und wer sind denn die wichtigsten Handelspartner? Also nach wie vor auf Platz 1 sind die Elektromärkte. Ja, Elektromärkte sind sowas wie Mediamarkt oder Saturn Hansa. Die haben seit Jahren so den stärksten Anteil im physischen Bereich. Ne? Also da werden unheimlich viele CDs gekauft. Jetzt wissen wir aber auch, dass so ein Mediamarkt, so ein Saturn, wer da mal war, wird festgestellt haben, dass der Tonträgerbereich ja jetzt nicht so besonders groß ist. Ja? Entspricht ungefähr der Größe von Fitnessgeräten und Staubsaugern zusammen, roundabout, auf derselben Etage. Da liegen in der Regel so 10.000 bis 15.000 CDs. Und das sind die CDs, die sich über alle Jahrzehnte gut verkaufen, die Bestseller. Also es sind zum einen aktuelle Sachen natürlich, ja, alles, was in den Charts ist, das findet man da natürlich auch, aber auch irgendwelche Evergreens von Pink Floyd oder Billy Idol oder solche Geschichten, die einfach seit Jahrzehnten immer wieder gerne gekauft werden, findet man dort. Also der Mainstream-Markt wird da abgedeckt. Ne? Das heißt aber auch, dass die Stellfläche in so einem Mediamarkt unheimlich klein ist. Ja? Das heißt, eine Plattenfirma hat das Problem, dass sie da möglicherweise nicht rankommt, ne, mit ihren Produkten, weil sie vielleicht zu wenig davon verkaufen. Also die Stellfläche, gerade bei Elektrofachmärkten, ist unheimlich klein und man konzentriert sich auf den Mainstream-Bereich, der sich etablierterweise gut verkauft. 29% Marktanteil in 2006. Die Internetversender fangen dieses Problem auf. Amazon, jpc.de, buch.de oder auch diverse andere, CDNow, irgendwie solche Geschichten, das sind ja Online-Versender von physischen Tonträgerprodukten. Also die haben halt das Vorteil, dass sie halt keine stationären Geschäfte haben. Ja? Die haben dieses Platzproblem nicht in dem extremen Maß, sondern die haben gigantische Lagerhäuser, wo sie eine sehr, sehr große Bandbreite an Tonträgern in Vorrat halten können. Obwohl es sich auch dann lohnt, vielleicht eine Platte drin zu haben, die sich bloß 5-mal pro Jahr verkauft, weil das nicht so viel kostet, dass sie da irgendwo liegt. Ja? Und diese Online-Versender des physischen Produktes haben einen Anteil von 17%, der in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist. Ja? Also Online-Versender werden immer wichtiger. Und zum Beispiel hat in Deutschland das letzte Madonna-Album, das rauskam, da hat Amazon einen Umsatzanteil von 15% gehabt. Das heißt, 15% der Gesamtverkäufe sind nur über Amazon realisiert worden. Ja, das betont das nochmal so ein bisschen. Also Online-Versender auf dem Vormarsch. Was mich immer wieder überrascht, Drogeriemärkte, eigentlich eher für Haushaltswaren und Reinigungsmittel bekannt, haben ja aber auch immer CD- und Plattenabteilung. Bei Müller zum Beispiel, da gibt es auch eine kleine Plattenabteilung, die quasi nach denselben Gesetzen funktioniert, wie es zum Beispiel Mediamarkt tut, nur auf einem kleineren Niveau. Das heißt, da werden zum Beispiel, was weiß ich, 3.000 Platten dauernd angeboten, aber auch die folgen dem Gesetz der Massennachfrage. Also möglichst attraktives Produktportfolio, Produktmix und immerhin 9% Anteil dabei. Online-Musik, die digitale Musikdistribution, Musikdownloads oder Abo-Modelle, Streaming etc., hat bislang in Sachen Handel einen Anteil von 3%. Ja? Das werden wir gleich noch sehen, dass dieses Produkt auch erst langsam gewachsen ist, aber immerhin schon 3% der Gesamtumsätze werden halt bei reinen Download-Plattformen erzielt. Ne? Sowas wie Napster, Musicload, iTunes, die gehören dazu. Weitere Handelspartner, Mobile-Plattformen, sowas wie Yamba oder Vodafone Mobile. Das sind solche Sachen, wo man halt Musik aufs Handy runterladen kann. Die haben also auch einen Anteil von 3% mittlerweile. Man muss allerdings dazu einschränkend sagen, wir werden den Bereich Mobile Music noch kennenlernen, aber zum Bereich Mobile Music zählen auch alle möglichen Klingeltöne. Ja, also alles, wo es piept und scheppert und wo irgendwie Musikstück beim Hintergrund der Rohstoff war, das gehört auch zum Bereich der Mobile Music. Das erklärt so ein bisschen diesen 3%igen Marktanteil. Ja, dann haben wir noch Waren- und Kaufhäuser, sowas wie Hertie, ja, die auch CD-Abteilung, Buchhandel, aber auch tatsächlich der Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Also es gibt ja teilweise Lebensmitteleinzelhändler, die auch dementsprechend CDs listen, da natürlich noch weniger haben, aber dann noch mehr auf dem Mainstream-Bereich. Und wer vielleicht weiß, dass Walmart in den USA ist eines der wichtigsten Umsatzbringer im physischen Bereich. Ja. Wer seine Platte bei Walmart listen kann in den Vereinigten Staaten, der hat eine ganz gute Position. Und das ist für die da wichtiger als zum Beispiel in Deutschland. Die Verhandlungsmacht geht sogar so weit, es gab ein Album der Band The Strokes, eine New Yorker Post-Punk-Band, die ziemlich gut ist, und die hatten auf ihrem Debüt einen nackten Hintern drauf. Ja, das war ein Kunstausdruck für irgendwas. Und Walmarts Management ist relativ wertkonservativ und hat gesagt, diese Platte kommt mit dem nackten Hintern nicht in unser Regal. Und was dann passiert ist, dass die Band ein zweites Cover produziert hat ohne nackten Hintern. Tatsächlich. Weil man es sich nicht hat leisten können, auf Walmart zu verzichten. Ja? Ist hier noch nicht so. Wichtig noch, der Facheinzelhandel. Der Facheinzelhandel, das ist der gute alte Plattenladen um die Ecke. Hatte man früher in der Stadt mal. Ja, das sind diese Plattengeschäfte, wo man den Inhaber manchmal kennt und der wirklich dafür sorgt, dass gute Musik da ist. Die verlieren immer mehr einen Anteil. Die hatten mal 14-17%, sind jetzt bloß noch bei 8 und sterben zunehmend aus. Ja. Grund dafür ist übrigens bei diesem Facheinzelhandel, warum die langsam aussterben. Man geht davon aus, dass die zugunsten der Online-Versender langsam, aber sicher einen Anteil verlieren. Und zwar liegt das deshalb, Amazon kann ganz andere Preise durchdrücken, als es zum Beispiel ein kleiner Plattenladen kann. Ne? Wenn die sagen, mit den Plattenfirmen, ihr verkauft eure Musik bei uns, wir verkaufen so viel, dann können die das locker mal auf, sagen wir mal, 8 Euro pro CD runterdrücken. Und das kann so ein kleiner Plattenladen um die Ecke halt nicht. Und immer mehr Musikfans gucken dann halt beim Kauf doch ein bisschen auf das Geld und sagen, naja, ist zwar ganz nett, gibt's da auch, aber ich spare halt online 3 Euro und gehen dann eher zum Beispiel zu Online-Versendern. Und deswegen stirbt so der Fachhandel nach und nach immer mehr aus. Ja, Thema Umsatzentwicklung. Es ist ja recht häufig in den Medien gewesen, dass die Musikindustrie, ja, mancher sagt, demnächst mal tot ist, andere sagen, sie haben schweren Schlag erlitten, aber zumindest muss diese Branche ja seit Jahren Umsatzrückgänge erleiden. Ja? Und diese Zahlen hier sollen das mal dementsprechend so ein bisschen demonstrieren. Das sind Zahlen aus den USA. Und zwar sind das die Verkaufszahlen der US-Albumcharts, der offiziellen, jeweils bezogen auf die erste Januarwoche des betrachteten Jahres. Und daran kann man ganz gut sehen, wie viele Einheiten man zum Beispiel früher verkaufen musste, um in diese Top 5 zu kommen und wie das heute aussieht im Detail. Im Januar 1997, das da oben ist Gwen Stefani von No Doubt, konnten No Doubt mit Tragic Kingdom in der ersten Woche knapp 250.000 Einheiten ihres Debüts verkaufen. Ja. Insgesamt wurden in der ersten Januarwoche in der Top 5 aggregiert 865.000 Einheiten der Platten verkauft. Derselbe Zeitraum im Januar, da sieht man die schlecht frisierten Herren von Creed, die haben nur noch 165.000 Einheiten ihrer Platte verkaufen können. Ja. Im Vergleich zu No Doubt ist das sicherlich schon mal eine gewisse Menge weniger. Insgesamt wurden dort 595.500 Einheiten nur noch verkauft. Das ist im Vergleich zu 2007 minus von 31%. 2007 war der Soundtrack zum Film Dreamgirls auf der Pole Position mit 66.000 Einheiten. Wenn man mal bedenkt, No Doubt, ja, 250.000, die Dreamgirls 66.000, das ist schon ganz schön viel weniger. Aggregiert macht das Ganze 285.000 Einheiten. Im Vergleich zu 97, also 10 Jahre vorher, ein Minus von 67% auf diese Top 5 bezogen. Was sagt uns das denn, neben der Tatsache, dass die Umsätze zurückgegangen sind? Oder was könnte eine Folge davon sein? Oder welche Künstler betrifft das denn hier zumindest offenbar ganz besonders, dass die Umsätze zurückgehen? Die Top 5 Künstler, die Superstars. Ja, also das ist ja alles, was man hier so sieht, die ganzen Celine Dion und so weiter und so fort, No Doubt, das sind ja alles eigentlich eher Megastars. Und diese Megastars kommen von den Major-Labels, das sind die, die den Umsatz bringen sollen. Und wenn dieser Bereich der Superstars immer weniger Musik verkauft, dann ist das ein Problem. Und warum ist das ein Problem? Das ist ein Problem, weil es in der Major-Branche so eine 10-90-Regel mittlerweile gibt. Das heißt, 10% der Künstler finanzieren die 90% der anderen Künstler, die nicht so profitabel sind. Ja? Das heißt, mit Christina Aguilera und Spears erwirtschaftet man das Geld, das man braucht, um viele andere Künstler erfolglos aufzubauen oder auch wieder abzubauen. Wenn jetzt aber da oben diese Umsätze dementsprechend wegbrechen, dann wird auch das Budget nach unten kleiner, neue Leute aufzubauen. Ja? Was man auch schon merkt. Also viele Plattenfirmen, viele der großen Plattenfirmen haben sich über die Jahre ja von sehr vielen etablierten Künstlern getrennt, ja, und die einfach rausgeworfen, weil sie nicht mehr profitabel genug waren. Das ist genauso eine Folge. Ja, das ist schon noch ein Strohhalm, ganz genau. Also im Grunde sagt man, diese 90% der anderen, mit denen verdienen wir eh nichts mehr. Und da wir oben on top auch immer weniger verdienen, da verdienen wir ja immerhin noch ganz gut, aber wirklich auf einem sinkenden Niveau, konzentrieren wir uns darauf, dass wir das, was wenigstens noch da ist, möglichst profitabel an den Mann bringen und vernachlässigen den Nachwuchs. Genau das ist so der Punkt. Ja. Denn man sieht hier auch die Verkaufszahlen jeweils für den kompletten Januar der jeweiligen Jahre. Wir haben ja hier gesehen, in der Top 5 von 97 auf zur 2 31% minus, auf die Top 5 bezogen wohlgemerkt. Der gesamte Januar 97 hat 55 Millionen Einheiten für die Gesamtcharts verkaufen können. 2002 waren das 50 Millionen, das sind 5 Millionen weniger. Das ist ein erheblich geringer Rückgang im Gesamtvolumen, als es bei unseren Top 5 der Fall ist. Und das spricht dementsprechend auch dafür. Und im Vergleich zu 2002, 2007 34 Millionen noch insgesamt, da sieht man es dann schon um einiges deutlicher, wie die Rückgänge sind. Ne? Also das demonstriert, wie gesagt, relativ deutlich, dass man Umsatzrückgänge hat. Es zeigt aber auch, dass gerade so Topstars offenbar ein Auslaufprodukt sind oder nicht mehr besonders haltbar. Ja? Es gibt seitens der Musikindustrie ja auch schon so Ideen, wenn man einen Topstar hat, und der produziert ein Album, das verkauft immer weniger, ist das vielleicht gar nicht mehr so rentabel. Was man aber hat, sind 3, 4 Erfolgshits, die man mit einem Musikvideo, mit ein bisschen Promotion gut auf Platz 1 der Downloadcharts oder wohin auch immer bringen kann. Kann also gut sein, dass die Superstars in Zukunft gar keine Alben mehr aufnehmen werden, sondern dass die auf das reduziert sind, was sie sind, nämlich Hitlieferanten. Ja? Weil sich ein Album nicht mehr rentiert, weil der Fan offenbar immer weniger das auch kauft. Das hat man in der Übung ja schon so ein bisschen durchgenommen, aber das sieht man hier dementsprechend auch nochmal. Gut. Das hier ist der deutsche Markt für Musik und die jeweiligen Marktsegmente. Marktsegmente definiert sich nach Format. Ja? Also das bedeutet, das Audioformat ist eigentlich alles physische. CDs, Vinyl, DVDs. Das ist der Begriff, den Bereich des Audiomarktes in der Industrie. Videos sind halt Videokassetten von einem Künstler, Dokumentation, alles, was mit Musik und Videos zu tun hat. Und Download und Mobile, das erklärt sich ja von selbst. Man sieht, dass nur im Jahr 2000 war der Markt noch fast ausschließlich von Audioprodukten penetriert. Ja? Wohlgemerkt zu einer Hochzeit von Napster zu der Zeit. Also wenn man die illegalen Downloads dazugerechnet hätte, würde es anders aussehen. Aber im Bereich der bezahlten, der legalen Musik waren 2000 noch die physischen Tonträger absolut tonergeben mit 99%. Wenn man das jetzt mal vergleicht, auch vom Volumen her, 2000 215 Millionen Einheiten verkauft, 2006 nur noch 191, aber die physischen Tonträger haben erheblich am Boden verloren. Haben bloß noch 70% Anteil dabei. Im Kommen indes sind Videos, ja, was auch daran liegen mag, dass man immer mehr Musikvideos überhaupt verfügbar macht, dass man Konzertfilme aufbereitet, mit Dolby Surround ausstattet und die DVDs zudem attraktiver macht über einen 5.1 Sound, irgendwelche Extras, was immer man da auch hat. Der Bereich Download ist erstmals eigentlich 2004 richtig aufgetreten, hatte da so 5% Anteil und ist immer ordentlich gewachsen seitdem. Hat jetzt einen Anteil vom Marktsegment von 14% schon in 2006. Ja, also der Bereich Download scheint immer wichtiger zu werden. Ja, und der Bereich Mobile, hier unten, hier sehen, auch immerhin schon 12%. Ja, da sieht man also so eine Art Segmentverschiebung. Offenbar hat sich das Konsumenten- und das Nutzerverhalten geändert oder die Präferenzen in die Formate. Ja, die CD, also die physischen Tonträger, wobei die CD da den Monsteranteil hat, werden offenbar nicht mehr so sehr nachgefragt, hingegen die Downloads immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, das ist das. Bitte? Nein, das sind keine. Das ist der, das vorhin hat den Gesamtumsatz beschrieben. Das ist dieser Marktsegment, mit dem global dementsprechend umgesetzt wird von 14%, die dann einen Anteil daran haben. Ja, aber ich werde das nächste Mal ein bisschen korrigieren. Das ist in der Tat ein bisschen missverständlich. Dankeschön für den Hinweis. Hier auch nochmal die Marktsegmente nach den Produktarten aufgeteilt. Da kann man das dementsprechend auch nochmal sehen, dass im physischen Bereich halt insbesondere die CD dominierend war, auch nach wie vor dominierend ist, zu den Hauptumsatzbringern gehört, die aber insbesondere in der letzten Zeit, insbesondere seit 2003, doch massiv an Umsätzen verloren hat. Warum das so ist, haben wir ja in der Übung besprochen, wo wir uns mit dem Tod der CD auseinandergesetzt haben, mit dem drohenden. Jetzt ist die Frage, woran liegen diese Umsatzrückgänge eigentlich? Warum hat die Musikindustrie seit Jahren mit solchen Problemen zu kämpfen? Naja, da gibt es halt seitens, wenn man die Musikindustrie fragt oder die deutschen Phonoverbände, die ich da vorhin schon mal skizziert hatte, dann sagen die, das liegt an der Piraterie. Wir verkaufen immer weniger CDs, weil die Leute halt so viel CDs brennen. Ja, die physische Tonträgerpiraterie ist ein Riesenproblem. Es gibt dann immer von den Musikverbänden die sogenannte Brennerstudie. Die Brennerstudie untersucht anhand eines Panels von 10.000 Musikkonsumenten, wie die brennen und was die brennen. Ja? Und daraus berechnet die Gesellschaft für Konsumforschung, die GfK, dann, wie denn Deutschland brennt. Ja? Und im Jahr 2006 haben laut Auskunft der GfK 31,4 Millionen Deutsche CDs oder DVDs gebrannt. Erstmal unabhängig vom Inhalt. 31,4 Millionen Deutsche brennen, haben also sozusagen die Hardware-Ausstattung dafür und können damit auch umgehen. Und die GfK hat auch herausbekommen, dass Musikinhalte, also Songs oder auch irgendwelche Videos mit Musik, zu den beliebtesten Inhalten gehören mit 70%. Ja, das ist so der absolute Bärenteil, der gebrannt wird. Die CD-Kopien, die mit Musik bespielt worden sind, sind nochmal gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Die liegt jetzt mit 486 Millionen Einheiten um 10% höher als im Vorjahr. Ja, die Leute brennen also immer mehr Musik. Trotz Kopierschutzverfahren etc. Ist das der Fall. Dann sagt die IFPI auch, auf jede verkaufte CD kommen 3 illegal kopierte. Wobei man da immer einschränkend dazu sagen muss, dass die immer so ein bisschen davon ausgehen, dass jede kopierte CD eine nicht verkaufte CD ist. Ja, also sie gehen davon aus, wenn man es nicht hätte brennen können, hätten die entsprechenden Personen die CD also gekauft. Und auf diese Weise werden auch mal so die Schadensziffern gemacht. Das muss man also sehr mit Vorsicht genießen, weil das natürlich Quatsch ist. Ja? Wenn man was umsonst haben kann, ist es gut, aber wenn man dafür zahlen müsste, wird sich die Anzahl der Konsumenten doch drastisch reduzieren und nicht jede gebrannte CD ist eine nicht verkaufte und nicht jeder illegale Musikdownload ist ein ansonsten legal gekaufter. Und das ist halt immer so eine recht einfache Rechnung der Musikindustrie. DVDs sind noch im Trend, weil DVDs natürlich ein größeres Speichervolumina haben und mehr Musik aufnehmen können und lösen die CD als Rohling oder als Rohling dementsprechend immer mehr ab. Im Bereich der Downloads, diese Grafik ist von unserem Bundesverband der phonografischen Wirtschaft. Wie gesagt, die kümmern sich ja so ein bisschen darum um Pirateriebekämpfung und solche Geschichten mit ihren Untergruppen. Die haben sich mal den Download-Markt angeguckt und haben gesagt, dass 2006 in Deutschland 401 Millionen Musiktitel aus dem Netz runtergeladen worden sind. Das Blöde dabei ist nur, 27 Millionen davon legal, also bezahlt, und 374 Millionen illegal. Ja, da sagen sie dann immer, naja, das ist so ein bisschen das Doofe, also die illegalen Downloads dominieren diesen Digitalmarkt noch sehr, aber 2003 sind noch 602 Millionen Songs illegal runtergeladen worden, ja, laut der Messung. Und 2006 bloß noch 374 Millionen, was man als Erfolg gegen die Piraterie wertet, dass jetzt weniger illegal runtergeladen wird. Auch hier wieder diese berühmten Berechnungen. Auf einen legalen kommen derzeit rund 14 illegale Downloads. Ja. Das kann der Musikindustrie natürlich nicht recht sein. Die Musikindustrie denkt sich, naja, so eine Tauschbörse ist ja gut dazu geeignet, das, was man sonst bezahlen müsste, umsonst zu kriegen, weil es ja quasi dasselbe Produkt ist. Wenn man sich eine CD kopiert bei einem Kumpel, dann hat man ja immer eine schlechtere Kopie, weil man zum Beispiel nicht einen Originaltonträger hat, man hat einen Rohling, der sieht schon mal anders aus. Man hat auch kein Booklet dabei, man hat bloß die Musik, aber man hat das Ganze haptische nicht von so einer CD. Im Download-Bereich können Sie bei Musicload oder bei iTunes für 99 Cent Musiktitel kaufen, die DRM-geschützt sind und die vielleicht auch noch eine schlechtere Tonqualität haben. In der Tauschbörse hat es kein DRM und meistens eine höhere Tonqualität. Also sagt die Musikindustrie, da müssen wir den Hebel ansetzen, dafür sorgen, dass dieser illegale Distributionskanal aus Kundensicht mal möglichst verhindert wird. Das ist ja auch sehr durch die Presse gegangen, immer wieder Meldung, dass die Musikindustrie ihre Kunden verklagt. Michael Hentjes, das ist so der neue Vorsitzende der Deutschen Phonoverbände, hat dazu gesagt, das ist eine recht liberale Einstellung für einen IFPI-Mann mittlerweile, dass sie niemanden kriminalisieren wollen, ja, durch diese Klagen. Sie möchten auch keinen lebenslang mit Schadensersatzforderungen finanziell ruinieren. Sie möchten aber ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Internetpiraterie eben kein Kavaliersdelikt ist wie irgendwie ein Eierdiebstahl, wenn das einer ist, und dass auch keiner anonym ist. So diese Mehrwert nach dem Motto, ich gehe da rein ins Netz und ich saug mal eben alles, was mir gefällt. Dagegen möchte die IFPI gerne angehen. Nach dem Motto, keiner ist anonym, jeder kann erwischt werden. Die Phonoverbände haben eine recht lange Zeit gezögert, in Deutschland mit Klagen aktiv zu werden. In den Vereinigten Staaten ging das schon um einiges früher los. Ja, da hat die dortige Record Industry Association of America relativ früh angefangen, Tauschbörsennutzer zu verklagen. Ja, gerne auch 9-jährige Mädchen oder 30 Behinderte, was dann immer für eine schlechte Presse führte, aber sie haben halt im breiten Maße die Leute da verklagt. Ja, und haben sich auch mit ihnen immer um absurdeste Schadenssummen, in Amerika kostet ja alles mehr, reicht 8 Millionen Dollar mehr, haben sich darum gestritten. Da hieß es lange Zeit, macht man das auch in Deutschland, wie sieht's denn da aus, kann man nicht so einschätzen. Irgendwann haben aber auch die deutschen Phonoverbände damit angefangen, Rechtsanwaltskanzleien damit zu beauftragen, solche Urheberrechtsverletzungen bei Tauschbörsen nachzuverfolgen. Da gibt's also eigene Unternehmen, deren Aufgabe es ist, durchs Netz zu surfen, zu gucken, welcher User hat welche Datei im Angebot, dann wird die runtergeladen, angehört, ob es das auch wirklich ist. Manchmal ist es ja auch ein Fake und es ist statt Britney Spears, was weiß ich, irgendwie 3 Minuten Stille. Wenn das der Fall ist, dann wird die IP des jeweiligen Nutzers gelockt und eine Strafanzeige erstellt. Und da gibt es richtige Firmen, die nur das machen. Von früh bis spät machen die das. Die Folge davon ist, dass die deutsche Landesgruppe der IFPI mittlerweile ihre restriktiven Maßnahmen doch verdeutlicht hat. Im ersten Quartal 2007 sind rund 15.000 deutsche Tauschbörsennutzer verklagt worden. Und 15.000 ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Sorgt zumindest für eine Verunsicherung. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen oder sich daran erinnern können, vor einiger Zeit so eine Kaboom-Meldung, dass die deutsche Landesgruppe der IFPI E-Mule-Server, der Tauschbörse E-Mule quasi beschlagnahmt hat und da die Daten von ganz, ganz vielen Nutzern hat, ja, um die alle zu verklagen. Und das sind auch solche Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass die Leute denken, ich bin nicht anonym, ich kann Gericht werden, ich lasse das besser mit der Tauschbörse. Ja. Oftmals kommt es aber gar nicht zu Gerichtsverfahren, sondern die einigen sich außergerichtlich auf einen Vergleich, der mehrere tausend Euro teuer sein kann. Ja, was auch schmerzt, aber wenigstens ist man dann nicht vorbestraft. Was sind so weitere Gegenmaßnahmen gegen Piraterie? Also neben der Tatsache, dass man halt die User, die Anwender von Tauschbörsen verfolgt, geht es der Musikindustrie ja auch häufig darum, auch die jeweiligen Anbieter und Entwickler der Tauschbörsen-Software zu verfolgen. Denn die sagen, naja, ohne so eine Software wird es diesen Tausch ja gar nicht geben. Ja, wenn ihr keine Peer-to-Peer-Software entwickelt, mit der die Leute das machen können, wird es auch nicht stattfinden. Deswegen seid ihr auch dafür verantwortlich, dass mit eurer Software keine illegalen Inhalte getauscht werden können. Das ist immer so ein bisschen so die Marschrichtung, die auch mittlerweile viele Gerichte beigegeben haben. Ein Beispiel, also Kazaa zum Beispiel, musste sich mit der RIAA darauf einigen, mehrere Millionen Dollar Schadensersatz zu zahlen. allofmp3.com müssten den meisten geläufig sein, auch die stehen nach wie vor unter Beschuss der Musikindustrie, weil die sagen, das ist eine illegale Geschichte. allofmp3.com verkauft internationales Musikrepertoire, führt aber keine Lizenzgebühren an die jeweiligen Verwertungsgesellschaften ab, sondern beruft sich auf irgendein obskures juristisches Gesetz und da führen sie bloß ein paar Cent quasi ab und sagen, das sei legal. Dementsprechend ist Herr Putin auch da oben zu sehen. Auf dem wird seitens der Phono-Lobbyverbände Druck ausgeübt, dieses Urheberrecht deutlich zu verschärfen. Ja, das ist seit Jahren so in der Diskussion, bisher passiert aber nichts, zumindest nichts Besonderes. Ja, und auch Meta-Maschinen, die haben halt eDonkey 2000 Overnet dementsprechend programmiert und bereitgestellt. Die mussten knapp 24 Millionen Euro dafür bezahlen, dass die RIAA sie nicht verklagt, weil man davon ausgehen kann, seit Lex Napster, dass diese Klagen eindeutig entschieden werden. Ne? Und so gibt es immer weniger Anbieter von Tauschbörsensoftware, die sich offiziell dazu bekennen, aber natürlich tummeln sich im Open-Source-Bereich oder im sogenannten Web-Untergrund, im Darknet, genug Programmierer, die Protokolle einfach weiterentwickeln und auch verstärkt auf eine Anonymisierung setzen. Aber trotzdem, das ist so eine Maßnahme, mit der man das unter anderem auch schaffen möchte. Als letzte Folie für heute mal ein Zitat aus dem Digital Music Report der Phono-Verbände. Die sagen nämlich, unser Piraterieproblem wäre ja dann gelöst, wenn die Internet Service Provider dafür sorgen würden, dass man erst gar nicht auf illegale Inhalte zugreifen kann. Das bedeutet, wenn es nach denen ginge, das sagen sie auch relativ deutlich, würde keiner von uns mehr in eine Tauschbörse gelangen können. Ja? Was ein bisschen schwierig ist, weil eine Tauschbörse ja nicht illegal ist. Es können maximal die Inhalte sein, die nicht legal sind, aber es gibt auch genug Inhalte, die man ja tauschen darf. Linux-Distribution, was weiß ich, all solche Geschichten. Naja, und die Phono-Verbände wollen halt darauf einwirken, dass die ISPs, die Internet Service Provider, dafür verantwortlich sind, dass solche illegalen Zugriffe nicht mehr passieren können. Das hat wunderschöne Diskussionen zuletzt gegeben. Man sagt aber dann immer, die Chancen, dass das passiert, sind relativ gering, weil irgendeiner muss ja bestimmen, was jetzt im Endeffekt illegal ist. Welches Angebot ist illegal, was ist legal? Und wenn das natürlich von einem Lobbyverband gesteuert wird, dann ist die Zensur nicht besonders weit. Aber der Versuch ist natürlich immer wieder da und wird auch immer wieder offen so kommuniziert, dass man das sehr toll fände, wenn die Phono-Verbände sich da ein bisschen einbringen könnten und so Zugriffe auf Seiten wie Goldese, so eine E-Mail-Seite, wo halt jeden Tag neue Downloads gepostet werden, einfach mal strikt untersagen können. Soweit ist es aber noch nicht. Damit sind wir für heute durch. Machen dann in der übernächsten Woche weiter. In der nächsten Woche ist, glaube ich, ein Feiertag. Ne? Und dann, ja, schöne Woche und bis bald.